Dank. Das Wort Gottes ist gut und wichtig. Ich lese ein paar Verse aus Markus-Evangelium. Markus 1, Vers 16 bis 20. Wer es mitlesen will und gucken will, dass ich keine Fehler mache. Markus 1, Vers 16 bis 20. Also zückt die Handys und lest mit. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, da sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Soweit so gut. Berufung der Jünger hat man vielleicht in der Jungschar oder in Konfirmation oder im Kindergottesdienst mal durchgemacht. Das ist ganz nett. Und eine Sache, die mich immer wieder packt, wenn ich diese Verse lese, und ich nehme an, euch auch, wenn man es mal auf sich wirken lässt, ist dieses, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und ich sage immer, das macht man doch nicht. Also Gott nachfolgen, das macht man, klar, mache ich ja auch. Aber einfach so mitten in der Arbeit, so, da liegen ja noch Fische im Boot, die müssen versorgt werden. Da müssen noch Netze wieder in Ordnung gebracht werden. Und die nehmen sich einfach raus und sagen, so, ciao, ich gehe jetzt. Lassen ihren Vater zurück, der sagt, ja, pff, wo soll ich jetzt zwei Arbeiter herkriegen? Wie soll das funktionieren? Wie soll die Firma überleben? Und sagen einfach, das war's, ciao, und folgen Jesus nach. Sie lassen einfach alles stehen und liegen. Und da kann man sich schon fragen, warum machen sie das? Also steht doch auch in der Bibel, unseren Vater und Mutter ehren. Hätten sie wenigstens sagen können, hey Papa, ich helfe noch kurz das Boot in Ordnung zu kriegen und dann machen wir den Monatsabschluss noch, aber dann sind wir weg. So heuen können wir noch und zum Silieren bin ich noch da, aber dann geht's an die Bibelschule. Das wäre doch irgendwie anständig gewesen. Das wäre doch ehrenhaft gewesen, sich auch irgendwie so zu verabschieden. Und wir sehen das hier aber nicht. Sie gehen einfach. Und dazu brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinfo. Weil in der damaligen Zeit, oder auch heutzutage eigentlich noch, ein Rabbi, wie es Jesus ja war, also einfach ein jüdischer Lehrer, sich seine Nachfolger nicht gesucht hat. Also dieses Bild, das wir von Jesus haben, dass er irgendwo entlangläuft und sagt, komm, Elisha, folge mir nach, das hat es damals so gar nicht gegeben. Sondern ein Rabbi oder ein Lehrer, der war eben da und hat gelehrt. Und dann hat irgendjemand gesagt, wow, das ist ein toller Lehrer, dem will ich folgen. Und dann ist man zu dem hin und sagt, lieber Rabbi, ich würde gern dein Jünger sein, also dein Nachfolger. Ich würde gern mit dir unterwegs sein. Ich komme nicht einmal die Woche zum Unterricht, sondern ich lebe mit dir gemeinsam, um alles, sowohl Charakter als auch dieses Wissen von dir zu empfangen. Und ich nehme das als meine Lehre an. Und dann hat der Rabbi nicht gleich gesagt, Halleluja, Amen, schön, dass du da bist, sondern gesagt, okay, das willst du. Dann gibt es jetzt aber zuerst mal eine Aufnahmeprüfung. Und dann musste man sein Wissen in den alten Schriften, im Talmud und so weiter, das musste man alles dann hervorholen. Und man wurde geprüft auf Herz und Nieren. Und wenn der Rabbi dann befunden hat, dass das in diesem jungen Mann damals, in dieser jungen Person, die Qualität und das Potenzial vorhanden war, dass er sich reproduzieren könnte, also dass er praktisch Nachfolger hat, die nachher ebenbürtig sind, dann hat er gesagt, okay, du kannst mit mir kommen, du kannst mit mir unterwegs sein, komm und folge mir nach. Der Rabbi wollte wissen, dass sich seine Investition auch lohnt. Und wenn ich darüber nachdenke, dann sage ich, recht hat der Rabbi, weil wir machen es ganz genauso. Wenn ich Leute suche oder wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Sam, ich wäre gern irgendwie jemand, den du begleitest, kannst du mein Mentor sein? Dann frage ich natürlich auch, Sam, die Zeit, die Gemeinde bezahlt dich, das ist alles Zeit, die hier irgendwie auch dann verschwendet wird in diese eine Person. Lohnt sich die Investition? Wenn da jemand zu mir kommt und sagt, ach Sam, ich hätte gern jede Woche eine Stunde von dir, aber ich habe nicht so richtig Bock, irgendwie mit Jesus unterwegs zu sein, dann würde ich sagen, ja ganz ehrlich, dann lohnt sich es eigentlich nicht. Das ist nicht für mich gut angelegte Zeit, sondern ich will auch das Potenzial in dir sehen. Ich will sehen, dass deine Qualität da ist, wo es sich lohnt, dass ich mich auch investiere. Da hängt ja auch Geld und Zeit mit dran. Macht es Sinn, dass ich mich hier investiere? Überlegen wir auch. Und die Rabbis haben es damals ganz genauso gemacht. Und jetzt sind da diese Fischer. Und dass sie Fischer waren, sagt uns eines von zwei Sachen. Entweder sie hatten immer das Gefühl, dass sie sowieso nicht gut genug wären, einem Rabbi zu folgen, weil das schaffen ja die allerwenigsten, diese Aufnahmeprüfung. Ich kann wohl zum Rabbi hingehen und sagen, Rabbi, ich will dir folgen, aber diese Aufnahmeprüfung war hart, weil der konnte sich die raussuchen, die Leute, die da mit ihm unterwegs sind. Das heißt, entweder sie wussten, wir schaffen das eh nie und probieren es erst gar nicht, werden lieber Fischer, oder sie hatten es probiert und waren dran gescheitert. Hatten vielleicht den Wunsch gehabt, mit dem Rabbi unterwegs zu sein, aber haben es nicht geschafft. Und deswegen sind sie jetzt eben im Betrieb ihrer Eltern und arbeiten dort mit. Nichts Verwerfliches, aber sicherlich nicht unterwegs mit dem Rabbi. Und dann erfahren sie die erste, allererste Gnade in der ersten Begegnung mit Jesus. Die allererste Gnade war, dass Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Ohne Aufnahmeprüfung. Ohne Qualifikationen. Ohne, dass ich dich auf Herz und Nieren überprüft habe, dass meine Investition sich auch lohnen wird. Einfach, weil ich dich da sehe, komme ich als Jesus und sage, folge mir nach. Und da wird ihnen eine Gnade zuteil, die uns gar nicht so richtig bewusst ist. Da wird ihnen eine Gnade zuteil, hineinzukommen in einen elitären Kreis von Rabbi-Nachfolgern, die sonst wirklich nur den absoluten Genies vorbehalten war. Und sie verstehen sofort, welche Gnade und welche Gunst und welche unerwartete Möglichkeit sich dort auftut. Und die packen sie sofort am Schopfe. Das lassen sie sich nicht mehr entgehen. Sagen, so eine Ehre und so eine Gnade und da muss ich jetzt einfach loslegen. Ich kann jetzt nicht noch irgendwie sagen, ja Jesus, geh mal voraus, ich komme dann hinterher. Sondern ich bin jetzt sofort da, weil ich verstanden habe, was für ein Schatz das ist, wenn mich ein Rabbi einfach so einig. Sie wussten ja nicht, dass Jesus mal der Retter der Welt sein würde, hatten sie keine Ahnung. Sondern Jesus war einfach einer von vielen Rabbis, die da rumgelaufen sind. Und sie haben das sofort erkannt und gingen sofort mit ihm los. Drei Beobachtungen, bevor wir nachher in eine Zeit der Anbetung und auch des Abendmahls gehen wollen. Erstens, auch in Anlehnung an gestern Abend, wer gestern da war, bei Daniel Böcking, ein bisschen Glaube gibt es nicht. Jesus ruft zur Nachfolge. Und da geht es entweder ganz oder gar nicht. Es gibt nicht ein bisschen. Ich stelle gerne, ich mache ab und zu auch Seminare oder so und bin dann oft auch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und stelle gerne die Frage, ist Jesus ein Teil von deinem Leben? Und dann strecken die, also viele oder die meisten strecken dann, je nachdem wo ich bin, sage ich, okay, das ist cool. Ist Jesus ein wichtiger Teil deines Lebens? Und dann überlegen sich die Leute schon, okay, also wichtig. Ja, also eigentlich schon. Und dann streckt man halt doch auch, ja, schon ein wichtiger Teil meines Lebens. Und dann freut es mich immer, wenn ich dann sagen kann, Jesus wird niemals ein Teil deines Lebens sein. Jesus wird auch niemals ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Weil Jesus ist das Leben an sich. Und entweder du hast ihn ganz und das ganze Leben, oder du hast ihn nicht. Jesus wird niemals einfach nur ein Teil deines Lebens sein. Da passt er nicht rein, ist viel zu groß. Sondern entweder du hast das Leben in Jesus oder du hast es nicht. Man kann nicht ein bisschen glauben. Sondern entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Und wir mögen dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht. In unserer heutigen Zeit mögen wir dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht. Wir leben in einer Zeit, und ich finde es ganz positiv, also nicht negativ sagen, jetzt irgendwie, dass es negativ klingen soll. Wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, man kann nicht einfach alles in Schwarz und Weiß denken. Es gibt Dinge, die sind ambivalent. Das ist Gutes dabei, das ist nicht so Gutes dabei. Diese schwarz-weißen Denkmuster, die funktionieren nicht mehr so. Und wir mögen es nicht mehr so, in Schwarz-Weiß zu denken, außer im Kino, in den Filmen, da leben wir unser Schwarz-Weiß-Denken zum Großteil so richtig aus. Also auch unverschämt leben wir das da aus. Und klar, so Figuren wie James Bond, die werden über die Zeit auch ein bisschen problematisiert und ein bisschen grauer dargestellt. Aber grundsätzlich wissen wir, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ein paar Ausnahmen, klar. Aber normalerweise leben wir unser Schwarz-Weiß-Denken so richtig heftig aus. Aber hier, so im realen Leben, sagen wir, es gibt Toleranz, es gibt nicht mehr dieses Schwarz-Weiß. Aber an der Stelle gibt es eben nur Schwarz oder Weiß. Entweder ich bin gerettet oder ich bin nicht gerettet. Entweder ich folge nach oder ich folge nicht nach. Entweder ist Jesus mein Leben oder er ist eben nicht. Da gibt es ganz klar ein Drinnen, ein Draußen. Da gibt es ganz klar ein Schwarz und ein Weiß. Und es mag uns jetzt vielleicht unbehaglich klingen, auch unfair, weil dann sofort die Frage kommt, ja, und ihr habt die Wahrheit irgendwie und wir sind alle falsch, oder? Wie wollt ihr das verstehen, wenn er sagt, nur Jesus? Nee, wir sind nicht besser. Und wir glauben auch nicht, dass wir die Wahrheit mit Löffel gefressen haben, aber wir haben die Wahrheit in Person und die heißt Jesus. Und ich sage, es gibt keinen Weg, außer durch mich und in mir. Und wer nicht in mir ist, der ist nicht Teil davon. Es gibt nicht ein bisschen Glaube. Jesus ruft in die Nachfolge und da gibt es entweder ein ganz oder ein gar nicht. Entweder ist der Geist Gottes in dir oder er ist eben nicht. Und da ist schon die Frage krass. Was war eigentlich meine konkrete Antwort auf das, was Jesus mir da anbietet? Am Kreuz, als er stirbt für unseren Mist. Als er sagt, hey, die Konsequenzen für unser Fehlverhalten trage ich. Jetzt hast du Zugang zum Vater. Willst du ihn nutzen? Willst du das annehmen? Oh Jesus, das passt mir ganz gut rein. So ein bisschen Religion könnte ich noch gebrauchen in meinem Alltag. So ein bisschen Gemeinschaft und Freude. Ein bisschen auch Hoffnung für die Zeit nach dem Tod. Das ist alles nett. Das passt hinein in meinen Lebensentwurf. Und wir merken, das passt nicht hinein. Da lebe ich immer in der Spannung, weil Jesus niemals ein Teil von meinem Leben sein wird. Entweder er ist mein Leben oder er ist es nicht. Entweder ich habe ihn ganz und er hat mich ganz oder ich habe ihn nicht und er hat mich eben nicht. Erste Beobachtung, ein bisschen Glaube geht nicht. Die Leute, die hier, also die Andreas Simon und Jakobus und so weiter, die wussten, wenn ich mich jetzt diesem Rabbi anschließe, dann ist es ein ganz oder gar nicht. Die wussten nicht, wie lange das sein wird. Ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Sie wussten nicht, wo dieser Rabbi hingehen würde. Bleiben wir hier in der Gegend oder geht es ein bisschen weiter weg? Aber zu Muswiese sind wir bitte zurück. So. Das wussten sie alles nicht. Das Einzige, was sie wussten, sie verschreiben sich jetzt diesem Rabbi und der Lehre dieses Rabbis und dem Charakter dieses Rabbis und seinen Plänen und seinen Zielen und seine Visionen komplett ganz. Diese Jesus-Nachfolge ging nicht so ein bisschen. Hey, ich mache das Teilzeit. Machen wir jetzt auch mit unseren Studenten so. Macht das Teilzeit, geht alles heutzutage, kann man alles gleichzeitig machen. Ihr sagt, nee, geht nicht Teilzeit. Du kannst nicht gleichzeitig bei deinem Vater im Betrieb arbeiten und gleichzeitig mein Nachfolger sein. Sagt jetzt diesen Jüngern. Also bitte jetzt nicht irgendwelche Söhne oder Töchter hier sagen, oh okay, Sam hat gesagt. Jesus nachfolgen geht nicht Teilzeit. Und die Jünger sagen, das habe ich verstanden. Ich folge dir nach. Warum? Weil ich weiß, welches Privileg ich da bekomme, wenn ich, okay, ich habe genug gesagt, ihr versteht es. Erstens, ein bisschen Glaube gibt es nicht. Zweitens, diese Nachfolge, die hat Konsequenzen. No-brainer, würde man im Englischen sagen. Also brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, ist selbstverständlich. Diese Nachfolge hat Konsequenzen. Sie verlassen sofort ihre Netze und folgen ihm. Und ich wünsche mir manchmal die Zeit zurück, in der ich selber entweder ganz jung war oder noch nicht gelebt habe, in dem wir unsere Bekehrungserlebnisse so noch so richtig zelebriert haben. Also da haben wir unsere ICDC-Schallplatten rausgeholt und haben sie vor Leuten oder wo auch immer, auf jeden Fall öffentlichkeitswirksam zerbrochen, haben sie in Mülleimer geworfen und haben uns dann die Petra-Schallplatten eingekauft, die christliche Version von ICDC. Wir haben unsere Bekehrung deutlich gemacht. Wir haben gesagt, zu diesen Konzerten gehen wir nicht mehr. Bei denen, da trinken wir nicht mehr mit. Zu den Partys gehen wir nicht mehr. Und ich will das nicht glorifizieren, weil da ist auch ein Problem drin. Wir sind nämlich immer noch in dieser Welt. Aber wir haben die Konsequenzen von dem, was da passiert, wenn Jesus in mein Leben kommt und es neu anfängt, haben wir ganz anders gefeiert. Haben wir zelebriert. Wann stand zum letzten Mal hier eine Person vorne und hat gesagt, ich habe mich gestern bekehrt, es ist der Wahnsinn, mein Leben wird sich ab jetzt ändern. Nicht so oft, das passiert bei uns eher im Geheimen. So, streckt mal, wenn alle Augen zu sind, vielleicht mit der Hand, dann bete ich noch für euch, dann macht es mit dir und Gott aus. Vielleicht gehst du noch zu einem Seelsorger oder kommst vielleicht nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam und lass dann auch für dich beten. Alles gute Sachen. Und es hat auch Gründe, warum wir das nicht mehr so ganz immer mit alle nach vorne kommen. Und alles okay, aber wir verpassen da auch ein Stück weit was. Diese Konsequenzen des Lebens mit Jesus. Wir rutschen da so ein bisschen rein. Wir integrieren das irgendwie in unseren normalen Tagesablauf. Wir stellen uns gar nicht mehr die Frage, krass, jetzt bin ich eine neue Kreatur, von Neuem geboren. Was bedeutet das jetzt für mich, für meinen Alltag, für meine Familie, für meinen Job? Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt auch Konsequenzen sichtbar werden zu lassen in meinem Leben. Bei Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, bei den Viechern, das ist völlig klar. Denen war es nicht peinlich, alle stehen und liegen zu lassen, Jesus nachzufolgen. Ich habe das Gefühl, uns ist oft so ein bisschen peinlich. Religion lebt man im Privaten. Und ja gut, Gemeinde ist so halb öffentlich, da ist noch so ein bisschen. Aber auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie in der Öffentlichkeit zelebrieren, dass ich meine ICDCs-Schallplatten hier irgendwie dann zerbreche. Bei den vier war das sichtbar, messbar und es war öffentlich. Bei Paulus war es sichtbar, messbar, war öffentlich. Den hat es mitten öffentlich auf der Straße vom Pferd gehauen und er war danach ein anderer. Zachäus begegnet Jesus, sichtbar, zählbar, anhand von dem, was er zurückgegeben hat, den Leuten, die er betrogen hat und bestohlen hat, dass da ein Wandel stattgefunden hat, dass da Konsequenzen da waren. Und zahlreiche Zeugnisse, auch gestern Abend von Daniel Böcking, sichtbar, zählbar, erlebbar, dass da jemand mit Jesus angefangen hat und gesagt hat, ab jetzt müssen Dinge anders laufen. Ich habe jetzt einen anderen Herrn. Jetzt folge ich einfach Jesus nach und es hat Konsequenzen für meinen Alltag, das heißt Konsequenzen für mein Leben. Und vielleicht wurdest du nicht aus Drogen und Prostitution oder sonst irgendwas errettet, um heute Morgen hier zu sein. Vielleicht hattest du ja eine ganz behütete, tolle Kindheit in einem christlichen Elternhaus, wo dir vieles von den Werten und Dingen schon gelebt wurden, die Teil vom Glauben sind. Aber trotzdem hast du diesen Wechsel irgendwann vollzogen, wo du gesagt hast, jetzt bin ich nicht mehr Chef meines Lebens, sondern ich folge Jesus nach. Und wenn du es heute Morgen noch nicht gemacht hast, kein Stress, aber wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, Jesus ist mein Herr, dann hast du irgendwann diesen Wechsel vollzogen, der gesagt hat, ab jetzt ist er Chef meines Lebens. Und es darf sich messen lassen. Das darf sich zeigen. Bitte nicht falsch verstehen, es geht mir hier nicht um die Werksgerechtigkeit, sondern es geht mir darum, dass wenn sowas Krasses passiert, als dass der Herr aller Herren und sein Geist in mir wohnen und Besitz von mir ergreifen, dann geht das gar nicht anders, als dass es sich zeigt. Das geht gar nicht anders, als dass es sich irgendwo zeigt oder es läuft was schief. Das zeigt sich darin, wie ich mich selber plötzlich wahrnehme. Das zeigt sich darin, wie ich mir meine Mitmenschen wahrnehme und mit ihnen umgehe. Das zeigt sich darin, wie ich mit meiner Frau umgehe, mit meinem Mann umgehe. Das zeigt sich darum, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich mein Geld verwalte, wie ich mich an meinem Arbeitsplatz verhalte. All diese Dinge. Überall da zeigt sich, dass mein Leben mit Jesus Konsequenzen hat. Dass sich da was verändert. Das heißt nicht, dass ich alles verlassen muss, wie die Jünger. Heißt nicht, dass wir jetzt alle aufstehen und sagen, okay, ich verlasse jetzt meinen Job und so weiter. Nein, das meint es nicht. Aber es bedeutet, dass mein Leben sich jetzt nicht mehr von meinen Ideen her definiert, sondern von dem, was Jesus für mich hat. Ich folge ihm nach, mit allen Konsequenzen. Und wenn es dann nächstes Jahr nicht zur Muswiese reicht, reicht es halt nicht zur Muswiese. So leid man das dann tut. Er ist jetzt mein Herr. Ihm folge ich nach. Und es hat Konsequenzen. Erstens, ein bisschen Glaube gibt es nicht. Zweitens, Nachfolge hat Konsequenzen. Und drittens, oh, es gibt keine Aufnahmeprüfung bei Gott. Gott sucht dich nicht nach deinem Potenzial. Er überlegt nicht, reicht es aus bei dir? Soll ich ans Kreuz gehen oder nicht? Ist es mir wert, für ihn auch ans Kreuz zu gehen? Oder müssen wir mal noch überlegen, müssen wir noch abwarten, ob es wirklich wert ist, dass ich mich in ihn investiere? Das macht Jesus nicht. Gott bringt das Potenzial und er entfaltet es in dir. Alles, was du brauchst, um Gott zu gefallen, kommt nicht aus dir, sondern es kommt aus Jesus, vom Kreuz her, von der Vergebung her, dass er jetzt in dir wohnt, Wohnung macht. Und alles, was wir brauchen, dass Gott sagt, ja, in dich investiere ich mich, bringt Jesus mit. Keine Aufnahmeprüfung. Elisha hat vorhin gesagt, es geht im Lobpreis nicht darum, dass wir hierher kommen und unsere Probleme an der Türe lassen und irgendwie nur unsere beste Seite hier in den Gottesdienstraum reinbringen, sondern es geht bei Gott darum, dass wir ganz so, wie wir sind, mit allen Fehlern und Schwächen, ganz ehrlich hier sind und sagen, okay, Jesus, ich bin da. Und ich weiß, ich darf dich loben und preisen. Ich weiß, ich darf mich in dir freuen. Nicht, weil ich gut war, nicht, weil ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, sondern weil du alles mitbringst, was ich für mein Leben brauche, um mit dir unterwegs zu sein. Bin ich gut genug für Gott? Sollte niemals eine Frage sein. Niemals. Die hat Gott nämlich beantwortet. Er ist gut genug für dich. Was er getan hat, reicht aus. Sein Opfer am Kreuz reicht aus für dich. Seine Vergebung reicht aus für dich. Seine Kraft reicht aus für dich. Es gibt nichts in deinem Leben, das du so sehr verbockt haben könntest, dass Jesus sagt, oh, mein Kreuz reicht zwar für viel, aber sorry Sam, für das reicht es leider nicht aus. Es gibt keine Fehler deiner Vergangenheit, wo Jesus irgendwo daneben steht und sagt, also wärst du mal ein Jahr früher gekommen, jetzt klappt es leider nicht mehr. Nein, es reicht aus, was er bringt. Egal, wie du vorher unterwegs warst, egal, was du vorher gemacht hast oder nicht gemacht hast, es reicht aus, was Jesus bringt, um dich in seine Nachfolge zu rufen und zu sagen, du hast die Aufnahmeprüfung geschafft. Es reicht aus. Es gibt keine Aufnahmeprüfung bei Gott. Und diese Frage, bin ich gut genug, die gibt es eben nicht. Jesus kommt zu diesen vier ganz bewusst und er fragt nicht, was hast denn du in der letzten Zeit gemacht? Hast du deinen Vater immer gut unterstützt in deinem Beruf als Fischer? Konnte er sich da auf dich verlassen? Wenn es dein Vater konnte, dann kann ich es vielleicht auch. Komm mal mit, ich versuch's. Nee, das hat Jesus nicht gemacht. Sondern hat sie einfach beobachtet und gesagt, komm, folge mir nach. Reine Gnade. Pure Gnade. Und Jesus wusste, ich bringe alles mit, was diese Jünger an Potenzial brauchen, um hinterher das zu sein, was sie sein sollen. Dieses gut genug wurde mir von Jesus zugesprochen, indem er gesagt hat, komm Sam, folge mir nach. Und das macht er auch mit jedem einzelnen anderen hier. Er kommt zu uns und er sagt, ich will dir Gnade zusprechen. Komm, folge mir nach. Ohne Aufnahmeprüfung. Ohne, dass ich dein bisheriges Leben bewerte. Sondern einfach nur, weil ich alles mitbringe, was es braucht. Weil ich alles mitbringe, was es braucht, damit wir in Beziehung leben können, damit du mit mir unterwegs sein kannst. Heute Morgen, wenn du da bist und du versuchst irgendwie dein Leben zu leben und du versuchst Gott irgendwie und den Glauben in diesem Leben unterzubringen, dann will ich dir jetzt sagen, hör auf damit. Wenn du dein Leben leben willst und sagst, ja, aber Jesus soll irgendwie dann noch ein bisschen Platz drin haben, ich komme aber zu den Gottesdienst und es hört sich alles ganz nett an und ich will ja auch irgendwie mit Jesus unterwegs sein und versuchst es in dein Leben zu integrieren, bitte hör auf damit. Es wird nur Spannungen hervorrufen. Es wird nur Stress machen, weil es nicht zusammenpasst. Weil Glaube nicht so ein bisschen geht. Sondern weil ich entweder ganz in Jesus bin und in ihm lebe und dann auch sein Leben in mir lebe oder eben nicht. Alles, was ich versuche zwischendrin zu machen, wird nur in Stress und Spannung enden. Wir kommen und sagen, oh, das ganze Christliche, das stresst mich alles so, das ist so ein Druck auf mir. Und die Gemeinde und dann predigt er auch noch, wir sollen beten und Bibel lesen und weiß geil alles, was wir machen sollen. Geld geben sollen wir und kochen sollen wir, hinterher sollen wir spülen. Das stresst mich alles so. Ich kriege das nicht mehr unter in meinem Leben, was Jesus von mir will. Ja, das kriegst du auch nicht mehr unter in deinem Leben. Vergiss es. Hör auf damit. Entweder du lebst das Leben von Jesus oder du lebst es nicht. Da ist ein bisschen Schwarz-Weiß drin. Und das ist auch gut so. Und da, wo wir das versuchen, grau zu machen, da kommen wir dann plötzlich in eine Spannung rein. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und du versuchst, deinen Glauben irgendwie im Leben unterzubringen, dann hör auf damit. Versuch nicht, den Glauben in deinem Leben unterzubringen, sondern lebe deinen Glauben. Ein feiner Unterschied. Versuche nicht, deinen Glauben im Leben unterzubringen, sondern lebe deinen Glauben. Dann ordnet sich der Rest deines Lebens auch. Dann ordnet sich der ganze Rest deines Lebens anhand von dem, was von Jesus kommt. Wenn du also heute Morgen hier bist und du versuchst, irgendwie den Glauben im Leben zu unterbringen, hör auf damit, tu Buße. Wir haben gleich Zeit im Abendmahl und sagt es Gott und sagt, hey Jesus, sorry, es tut mir leid, ich habe immer versucht, dich in meinem Leben unterzubringen. Jetzt habe ich verstanden, darum geht es gar nicht. Ich nehme einfach dich und dein Leben für mich an. Jetzt bin ich mit dir unterwegs. Oder du bist heute Morgen hier und hast das Gefühl, ich bin nicht gut genug für Gott. So, klar, ich komme in den Gottesdienst, ich mache auch gerne Anbetung, aber so gefühlt lasse ich doch meine schlechten Seiten draußen. Dann hör auf, dich anzusprengen, lass dir von Jesus zusprechen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht ihr seid zu mir gekommen und habt gesagt, Rabbi, können wir bitte nachfolgen, sondern ich bin zu euch gekommen, ich bin zu dir gekommen und habe gesagt, folge du mir nach. Ohne Aufnahmeprüfung. Und wisst ihr was, Jesus weiß ganz genau, was in unserem Leben abgelaufen ist. Er weiß ganz genau, wie wir heute Morgen hier sitzen. Er kennt die verborgenen Seiten, die sonst keiner wissen darf. Und trotzdem kommt und sagt, komm, folge mir nach. Diese Gnade wird uns trotzdem zuteil. Welch Ehre, welch Privileg. Wenn du heute Morgen da bist und du hast das Gefühl, ich kann erst dann mit Jesus richtig anfangen, wenn ich mein Leben aufgeräumt habe. Ach ihr Lieben, dann hört aufzuräumen. Und ladet Jesus ein. Und er wird mit euch aufräumen. Er bringt das ganze Potenzial mit, was ihr braucht. Er bringt alles mit, was ihr braucht, um gut genug zu sein. Um mit ihm unterwegs zu sein. Wir wollen vorankommen mit Gott. Deswegen treffen wir uns, deswegen gibt es eine Predigt. Weil wir hören wollen, was hat Gott zu sagen. Und dann hoffen wir, dass der Prediger hier vorne irgendwie was Schlaues sagt, damit ich irgendwie vorankomme auf meinem Weg mit Gott. Das ist auch ganz richtig so. Aber ich komme eben nicht darin voran, indem ich meine Kraft und meine Ausdauer, meine Vision, meine Energie und meine Disziplin irgendwie anstrenge, um dem nachzukommen, was Gott eigentlich von mir will. Sondern mit Gott komme ich immer nur dann voran, wenn ich einen Rückschritt mache. Und zwar einen Rückschritt auf sein Kreuz. Einen Rückschritt auf seine Kraft. Einen Rückschritt auf seine Gnade. Auf seine Vergebung. Auf seine Freude. Auf seine Disziplin. Auf seine Geduld. Wenn ich einen Rückschritt auf das mache, was er am Kreuz gemacht hat, dann komme ich plötzlich voran. Dann merke ich, dann tut sich was in meinem Leben. Dieser Rückschritt ist der Fortschritt, zu dem Jesus uns einlädt. Wenn er zu uns kommt und sagt, komm, folge mir nach, sagt er, komm, mach einen Rückschritt weg von dem, was du bringen kannst und hin zu dem, was ich gebracht habe. Und in diesem Rückschritt lebe so richtig in Fülle. Und dann geht's voran. Und ich will uns heute einladen, herausfordern, vielleicht zum ersten Mal diesen Rückschritt zu tun. Ganz neu vielleicht, zu sagen, ja Jesus, ich tue ganz bewusst heute nochmal diesen Rückschritt hin zu deinem Kreuz. Ich nehme das Abendmahl, das wir gleich jetzt hier verteilen und einnehmen, das nehme ich für mich persönlich nochmal als diesen Rückschritt an. Ich verlasse mich nur auf dich. Ich verlasse mich auf dich und das nehme ich an. Oder vielleicht zum allerersten Mal, du sitzt heute Morgen hier und sagst, ja, das mit Jesus, das kenne ich alles. Das hat mir auch schon tausendmal jemand erklärt. Aber ich habe immer gedacht, das mache ich irgendwann oder das brauche ich nicht so richtig. Aber ich spüre irgendwas in mir drin, diesen Jesus, den brauche ich für mein Leben. Und ich will ihn nicht integrieren in mein Leben, sondern ich will mich ihm hingeben und sein Leben für mich annehmen. Und wenn das heute Morgen dran ist, dann darfst du machen, was du willst. Dann darfst du entweder ganz still und leise während dem Abendmahl das für dich persönlich machen. Oder du darfst zu mir kommen und sagen, Sam, ich will das heute Morgen öffentlich machen. Ich will heute Morgen vor der Gemeinde hinstehen und sagen, mein Leben gehört jetzt Jesus, komme was wolle, ich bin jetzt bei ihm. Darfst du machen, was du willst. Herzliche Einladung, dieses mit Jesus anzunehmen. Ich rufe dich nicht, er ruft dich. Und er sagt, komm, folge mir nach. Und du wirst keine Ahnung haben, was für ein Leben ich für dich bereitet habe. Heieiei. Ihr Lieben, wenn es euch darum geht, Abenteuer zu leben, wenn es euch darum geht, Leben in Fülle, dann seid mit Jesus unterwegs. Und zwar so wie die Jünger. Nicht mit einem Bein Sicherheit, sondern mit beiden Beinen bei Jesus. Im Vertrauen auf ihn. Und dann schaut mal, was er mit uns vorhat. Wir wollen hineingehen in die Zeit des Abendmahls. Wenn es gleich die Wägen hier, ja, ihr dürft auch schon mal, Lobpreisteam wird auch ein bisschen was singen, das nicht ganz so still wird. Es kommen gleich zwei Wägen, da ist das Abendmahl drauf. Und ihr tut euch einfach in euren Reihen zusammen. Wenn ihr euch nicht kennt, gar keinen Stress. Ihr braucht auch nichts sagen, keine Angst. Wenn du heute als Gast da bist, braucht gar nichts sagen. Sucht einfach einen aus von eurer Gruppe. Macht so 4er, 5er, 6er, 10er Gruppen. Auch das ist völlig egal. Sucht euch einen aus, der euch ein Brot holt. Und dann noch vielleicht noch zwei, die Becher holen mit Wein. Und dann feiert einfach Abendmahl. Und dann macht es für dich persönlich. Und sag, Jesus, ich mache jetzt diesen Rückschritt auf dich. Es tut mir leid, dass ich versucht habe aus eigener Kraft, ich mache den Rückschritt auf dich. Es tut mir leid, dass ich bisher mein Leben gelebt habe, ohne nach dir zu fragen. Ab jetzt bist du mein Herr und ab jetzt folge ich dir nach. Danke, dass du mich rufst. Und dann spürt, dass dieser Leib, wenn er gebrochen wird, und du musst dieses Brot ja reißen, du musst es abreißen, da wird was gebrochen. Dann spürt, dass Jesus sagt, ich habe keine Angst vor Gebrochenheit. Ich habe keine Angst vor Zerrissenheit. Wenn du Gebrochenheit in deinem Leben drin hast, wenn du Brüche erlebt hast, wenn du Schmerzen erlebt hast, wo jetzt ein Riss da ist, wo Schwachheit da ist, da bin ich nicht überfordert. Da habe ich kein Problem mit, damit kann ich umgehen. Wenn du Krankheit hast, wenn da was Kaputtes in dir drin ist, wenn da Hoffnungslosigkeit da ist, sagt Jesus, damit kann ich umgehen. Das ist mein Spezialgebiet, weil dieser Leib gebrochen wurde, uns zur Heilung. Dann nehmt das Brot ganz bewusst und wenn ihr es in der Hand habt, dann zerreißt es für euch auch nochmal persönlich und sagt, ja, Jesus ist nicht überfordert mit meiner Zerbrochenheit. Er ist nicht überfordert mit dem Kaputten in meinem Leben. Er ist nicht überfordert mit dem Krankhaften in meinem Leben. Damit kann er umgehen. Damit kann er umgehen, weil sein Leib gebrochen wurde für mich. Jesus hat keine Berührungsängste in dem kaputten Leben oder zerbrochenen Welt. Damit kann er umgehen. Und dann nimmst du diesen Wein, diesen Traubensaft und dann schmecke das Feierliche, und ich meine es ganz bewusst, dieses freudige, siegreiche in diesem Wein. Wein wird zu Festen getrunken. Wein wird dann getrunken, wenn es Grund gibt, zu feiern. Und dann nimm diesen Wein und feier dieses neue Leben in Jesus. Mache, dass er einen Neuanfang einschenkt. Ganz bewusst dieses Wort, er schenkt uns diesen Wein ein, er schenkt uns diesen Neuanfang immer wieder neu. Dass er uns die Kraft zur Heilung und zur Vergebung gibt. Dass er eine Antwort hat auf deinen Mangel und deine Unzulänglichkeiten. Dass er sagt, komm, feier mit mir. Nimm das für dich persönlich an und sag, okay, wenn ich heute diese 2 CCL Wein trinke oder Traubensaft haben wir, wenn ich das heute trinke, dann nicht einfach so, um das Brot irgendwie runterzuspülen, sondern ich trinke es feierlich. Und ich feiere das, dass Jesu Blut genug war für mich. Ich feiere das, dass seine Vergebung genug ist für mich und dass ich frei bin. Der Wein ist zum Feiern da. Da, wo vorher Zerrissenheit da war, da kommt Heilung. Und da, wo vorher Hoffnungslosigkeit war, da kommt die Vergebung Gottes und schafft Hoffnung und neues Leben. So wollen wir gemeinsam ins Abendmahl gehen. Wir singen am Anfang von diesem Abendmahl noch ein Lied, Mir ist wohl in dem Herrn. Und da ist dieser eine Vers, nun lebe ich in Christo für Christum allein. Altes Deutsch ist mir klar. Jetzt lebe ich in Christus, jetzt lebe ich in Jesus, nicht halbe, sondern ganz. Und ich lebe aber auch für ihn allein. Nicht mehr ich, sondern er. Nicht mehr, was mein Geist sagt, sondern was der Geist Gottes in mir sagt. Das lebe ich jetzt. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried, Erlösung von Pein. Und meine Seele, die ist selig im Herrn. Das wollen wir gemeinsam singen. Ich will uns bitten, dass wir dazu aufstehen. Und dann danach sage ich nichts mehr. Danach findet euch einfach in Gruppen, wirklich alle herzlich eingeladen. Wenn du heute zu Gast da bist und sagst, oh, jetzt wird es in Gruppen und das ist mir alles ganz komisch jetzt und oh nein, bitte bleib da. Es ist einfach so, dass Gott sagt, ich will dir was geben, empfange. Und dann empfange von ihm. Lasst uns singen, wenn Friede mit Gott und dann hineingehen ins Abendmahl. Und jetzt lade ich uns einfach ein, an diesen Tisch zu kommen. Jesus kommt und sagt, komm, folge mir nach. Ich habe alles bereitet, bin für dich gestorben. Macht kleine Gruppen, organisiert euch, die Band spielt auch ein bisschen weiter, singt noch weiter. Und dann nehmt es einfach für euch persönlich in diese Zeit. Und lasst uns feiern.